Irwin Meyer ist promovierter Germanist und arbeitete 33 Jahre lang als Gymnasiallehrer. Sein erzählerisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem hat er verfasst Ich, Bruder Klaus von Flüe und Paracelsus, Arzt und Prophet. Zu seinen Forschungen gehört außerdem Heinrich Federer. Ihn hat er zum Beispiel auch in diesen Text integriert, der im neuesten Tagungsband veröffentlicht wurde. Heinrich Federer, der bedeutendste Chronist und Kenner der direkten Demokratie in der Schweiz, belletristischer Literatur. Birnie Meyers Standardwerk über Volksmitbestimmung erschien 1999 unter dem Titel Die Einsamkeit des Staatsgefangenen Michely Ducrest, eine Geschichte von Freiheit, Physik und Demokratie. Birmin, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ich sage noch kurz den Titel an. Demokratische Revolution in einem Bergkanton, Heinrich Hössli und die Glaner Landsgemeinde von 1836. Birmin, du hast das Wort. Vielen Dank.
Dankeschön. Lieber René Rocca, meine sehr verehrten, geschätzten Damen und Herren, ich habe heute Morgen bereits in Engelberg ein Referat gehalten, nachdem seit Februar 9 entsprechende Engagements abgesagt wurden, bin ich heute gleich zweimal im Einsatz. Und das ist der Grund, warum ich bedauere, nicht die gesamte Tagung verfolgt zu haben, darf aber sagen, dass gerade dieses Referat von Herrn Dr. Wüttrich für mich ein echt fruchtbares Einlaufen war. Es war notabene auch ein hervorragend strukturiertes Referat. Wenn ich allerdings im Anschluss an das, was ich vor 2 Jahren ausgeführt habe und was dann doch viel ausführlicher dann im Tagungsband erscheinen wird, wenn ich da noch etwas ergänzen darf. Mir scheint, auch wenn es dafür sehr gute Motive gab, dass das Schlussvotum von Herrn Dr. Wüttrich leider etwas sehr optimistisch ausgefallen ist. Wir sind uns aber bewusst, das sage ich jetzt rein politisch, wer heute für die direkte Demokratie einstehen will, der muss tatsächlich eine Optimismuspille schlucken. Ehrlich gesagt steht der direkten Demokratie ein ganz starker Gegenwind gegenüber, und es gibt gerade auch in diesem Zusammenhang das missverständliche Schlagwort des sogenannten Populismus, und schließlich gibt es im Zusammenhang natürlich auch mit der direkten Demokratie, die übrigens in manchen Ländern, etwa in Deutschland, schon fast mit Faschismus gleichgesetzt wird, gibt es das Spannungsverhältnis zwischen Volkssouveränität und eben Rechtsstaat und Verfassungsstaat. Das ist übrigens auch ein ganz gewaltiges Problem dieser revolutionärsten aller Landsgemeinden der letzten 250 Jahre, nämlich eben der Glaner Landsgemeinde von 1836. Möchte aber gerade, weil es um das Thema geht, Glarus, also Kanton Glarus als Hort der direkten Demokratie, meinerseits bei der ganzen Landsgemeinde und Glarner Geschichte ansetzen, schon eben dieses Jahr 1387 ist mehr als bedeutend, wenn ich denke, dass sich die Geschichte der Demokratie etwa in Ob- und Nidwalden aufgearbeitet habe. Und da müssen Sie wissen, dass wir zwischen 1351 und tatsächlich 1385 in Ob- und Nidwalden so etwas wie eine demokratische Revolution gehabt haben. Insofern eben die Habsburg-freundlichen Elitefamilien, die wurden in jenen Jahrzehnten gestürzt. Und Sie dürfen übrigens wissen, dass eine dieser Habsburg-freundlichen Elitefamilien Winkelried hieß. Was bereits erklärt, warum der Name Winkelried 1386 gar nicht erwähnt werden dürfte. Übrigens das letzte Wort zu Winkelried ist noch nicht gesprochen, aber das ist jetzt auch nicht mein Thema. Aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass die Mitte des 14. Jahrhunderts war tatsächlich eine Inkubationszeit der Bauerndemokratie, wobei wir uns völlig bewusst sein müssen, dass die Bauerndemokratie des Mittelalters selbstverständlich noch nicht auf dem Gedanken der bürgerlichen Gleichheit aufgebaut hat. Das haben Sie wahrscheinlich heute auch schon ausgeführt. Aber eins ist klar. Glarus war, und das ist sehr, sehr wichtig für die Zeit der Reformation, Glarus war, als Zwingli hier 1506 als frisch gebackener Magister Pfarrer von Glarus wurde, war Glarus wirklich so stockdemokratisch wie kein anderer Flecken auf der Welt. Und ich kann Ihnen das belegen aus dem Briefwechsel von Zwingli und dem von mir aus gesehen einem der beiden bedeutendsten Glarner Humanisten, nämlich Heinrich Loriti von Mollis, genannt Glarian. Wenn ich übrigens sage, zwei der bedeutendsten Glarner Humanisten, auf den anderen komme ich später, das ist tatsächlich der originelle Hutmacher Heinrich Hössli aus dem 19. Jahrhundert. Und Hössli ist also wirklich ein exemplarischer, demokratischer Idealist, der allerdings an seinen Idealismus mit der bittersten Enttäuschung seines Lebens büßen musste, das möchte ich auch gleich vorausschicken. Es war noch nie so, dass die Hoffnung auf Demokratie eben identisch sein kann mit der Erfüllung von idealistischen Wünschen. Die Demokratie ist nun wirklich, wie es Churchill ja schließlich geistvoll betonte, die allerschlechteste und miserabelste Staatsform der Welt, Regierungsform der Welt. Bloß die anderen machen noch zusätzliche Probleme, aber irgendwie zu glauben, die Demokratie habe mit dem idealen Staat zu tun, das ist ein vollkommen falsches Menschenbild und eine völlig falsche Vorstellung von Politik. Und Leute, die so denken, kann man eigentlich in der Politik nicht gebrauchen, aber das gehört jetzt nicht ganz hierher. Also das ist mal noch das zu den Humanisten. Aber jetzt, was steht in diesem Briefwechsel Zwingli-Loriti? Übrigens, den Loriti würde ich dann gar nicht unterschätzen. Der war in keiner Weise dümmer als Zwingli. Bloß war er nicht unbedingt ein politischer Mensch, sondern ein ausgesprochener Geisteshumanist. Und es ist ja unglaublich, dass Loriti, der in Mollis Sohn eines tüchtigen Handwerkers gewesen ist, der hat, und das gehört auch zur Schweizer Geschichte, der hat ausgerechnet im Kanton Rottweil das Gymnasium besucht. Rottweil im Schwarzwald, das war eben auch noch ein Stück Demokratie, so wie es im Schwarzwald ja zum Beispiel die Hauensteiner Einung gegeben hat. Und im Schwarzwald gab es durchaus ähnliche Ansätze in Richtung Demokratie wie im Schweizer Alpenraum. Und dort also in Rottweil hat Loriti das Gymnasium gemacht und er ist nachher ein sogenannt fahrender Schüler geworden. Er war an Universitäten in Wien, wo er Vadian getroffen hat, aber hauptsächlich studiert hat er in Köln. Und von Köln aus hat er dann ab 15, 6, 8, 10, 12 mit Zwingli, der hier Pfarrer war, hochinteressante Briefe ausgetauscht. Und warum durfte Loriti überhaupt studieren? Weil man natürlich annahm, das wird dann später ein Geistlicher. Und jetzt kommt das Demokratiespezifische. Zwingli hätte in Loriti ganz große Hoffnungen gesetzt und Zwingli hätte Loriti unbedingt gebraucht, weil Loriti viel besser Griechisch konnte als Zwingli. Und Zwingli hat sich tatsächlich eben schon vor seiner reformatorischen Revolution eben mit Bibelübersetzung befasst und dazu musste er Griechisch können. Und Loriti war ein ausgezeichneter Gräzist. Überdies hat Zwingli Loriti den Auftrag gegeben, in Köln zu recherchieren, was ist da eigentlich mit der Legende von der heiligen Ursula, dass die mit 10.000 Jungfrauen geköpft worden seien. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oder kannst du in Köln dich etwa über den Hintergrund des heiligen Fridolin näher erkundigen? Über den vom heiligen Fridolin war zwar Loriti durchaus ein Fan, hat auch über dieses Thema Interessantes geschrieben, aber jetzt die Hauptsache, warum Loriti nicht außer Ferienaufenthalten in seine glarnerische Heimat zurückkehren wollte. Wissen Sie, was er Zwingli schrieb? Wenn ich in Mollis Kaplan sein will, dann muss ich mich wie ein Geißhirt jedes Jahr einer Wahl unterstellen. Es ist unglaublich. Also, wenn man ja denkt, dass die katholische Kirche bis zum heutigen Tag nicht durch extremen Demokratismus geglänzt, dass sogar eben ein Kaplan wie ein Geißhirt da jährlich gewählt werden musste, das ist nun in der Tat eine Anekdote für die Geschichte der Demokratie. Wobei aber, wenn wir schon bei Zwingli sind und von diesen Textilunternehmern jetzt gehört haben, von diesen Jenny und anderen, wie sie sonst noch hießen, ist eins zu sagen. Glarus bildet nun tatsächlich einen gigantischen Unterschied zu Uri Schwitz und Unterwalden und dieser Unterschied hat, und das schlägt irgendwie keine Geiß weg, es hat mit dem zu tun, was Max Weber das protestantische Ethos und den Geist des Kapitalismus nennt. Und in der Tat ist eben Arbeit als Lebensinhalt, das war im Frühprotestantismus durchaus ein Gedanke, wobei ich heute Morgen ausgeführt habe, dass der Erfinder des Begriffs Beruf dann doch schon vorreformatorisch war, nämlich der in der Tat revolutionäre Mystiker Johannes Tauler, der den Begriff Beruf nicht nur als Berufung etwa zum Mönchstum aufgefasst hat, sondern allgemein, unser Lebensinhalt soll einem Ruf Gottes genügen. Und das gilt dann eben auch für den Beruf, den man sein ganzes Leben eben ausübt. Das ist natürlich auch noch die alte Auffassung. Der Beruf, den ich wähle, dem bleibe ich dann treu. Indes im Zusammenhang mit Herrn Wüttrichs Ausführungen möchte ich doch noch eines, das dann gedruckt ist in meinem Vortrag von vor 2 Jahren, eines noch ausführen. Es gibt nämlich einen unerhört bedenkenswerten Text des überhaupt besten Beschreibers der direkten Demokratie in der Schweizer Literatur, das ist und bleibt Heinrich Federer mit seiner Beschreibung etwa der Landsgemeinde von Obwalde mit dem Thema der Hundesteuer. Aber er hat eben nicht nur über die Hundesteuer ganz großartig eine Landsgemeinde beschrieben und das Beispiel der Hundesteuer gezeigt, welche gruppendynamischen Prozesse in der Landsgemeinde ablaufen können. Das sind übrigens keineswegs rationale Prozesse. Er hat noch einen Text gemacht, der heißt Das offene Handmeer, und gerade die wirtschaftliche Abhängigkeit im Zusammenhang mit dem offenen Handmeer hat nun Federer vor über 100 Jahren bereits thematisiert, und er hat schon klar gemacht, dass man die Freiheit des Bürgers nicht überschätzen soll. Ich möchte da sogar noch einen draufgeben, das ist heute auch ohne Landsgemeinde so. Wir leben heute in einer Zeit, wo Sie Ihre politische Meinung nicht ohne weiteres sagen dürfen, wenn Sie noch weiter an Vorträgen an Hochschulen eingeladen werden wollen, und nicht nur dort. Ja, je nachdem, wenn Sie politisch unkorrekte Meinungen haben, sind wir heute in einem Zustand, den ich nun in der Tat für teilweise dramatisch einschätzen würde, übrigens nicht zuletzt in unserem Nachbarland, der Bundesrepublik Deutschland, aber es gibt auch Ansätze in der Schweiz. Also eben die Meinung, man dürfe die Meinungsfreiheit einfach so praktizieren, darüber, und das ist jetzt die Hauptsache im Vortrag, dazu hat eben dieser Heinrich Hössli eine ganz, ganz schmerzliche Erfahrung gemacht. Nun, wer war Heinrich Hössli? 1784, der Ablesch in Glas geboren, und er ist übrigens in dem Haus aufgewachsen, wo der Schmied oder Nagelschmied, der mit Anna Göldi zu tun hat und der sich vor dem Prozess Anna Göldi umgebracht hat, wo dieser Nagelschmied lebt, und der Prozess Anna Göldi und die ganze Geschichte von Anna Göldi, die hat Heinrich Hössli immer interessiert, und er fand das ein ganz exemplarisches Beispiel. Wir dürfen uns nicht vergessen, dass auch die Geschichte von Anna Göldi letztlich eben in einem demokratischen, also eben natürlich im Sinne des Ancien Regime noch demokratischen Gemeinwesen stattgefunden hat. Das ist mal die eine Seite. Und das andere ist nun Folgendes. Heinrich Hössli wurde politisiert durch ein ungeheures Justizurteil vom September 1817 in Aarwangen, Kanton Bern. Ich habe zu diesem Thema 600 Seiten Gerichtsprotokolle durchgeackert. Nebenbei gesagt, bei einem Vollpensum Schule kann ich das nicht machen, ohne einen pensionierten Lehrer als Abschreiber. Er ist leider unterdessen gestorben. Auf diese Weise habe ich meine eigenen Forschungen dann und wann organisiert. Wie auch immer, was ist 1817 geschehen? 1817 wurde der eigentlich hochintelligente und brillante Jurist Franz Degut in Langenthal unglaublich durch das Rad hingerichtet. Es war übrigens so, dass Bern nach 1815 das Rad der Geschichte wieder vor 1798 zurückdrehen wollte. Und so haben sie dann das Rädern wieder eingeführt, obwohl man doch immerhin zugeben darf, Franz Degut wurde vorher aufs Rad gespannt, wurde durch Erwürgen, nicht schon, hatte schon getötet, aber mindestens bewusstlos gemacht. Und stellen Sie sich mal vor, Franz Degut wurde offiziell hingerichtet, weil er angeblich einen Raubmord begangen hat. Wissen Sie, was für einen Raubmord er gemacht hat? Er hat seinem geliebten Lehrer, er war Rechtsanwalt und er hatte einen Lehrling, Daniel Hemmeler von Aarau, in den er rasend verliebt war. Sie sehen, um was für ein Thema es da geht. Er hatte diesen Lehrling, in den er rasend verliebt war, der aber bei ihm gekündigt hatte und der erst noch gesagt hatte, ich habe mich jetzt mit der Tochter des Arztes Denner, mit der lieben Victoria verlobt. Und das machte ihn dann erst noch eifersüchtig. Und also hat er einen Tag oder zwei Tage, bevor sein Opfer, das gekündigt hatte, seine Wohnung verließ, das Opfer mit dem Vorläufer des heutigen Militärmessers erstochen, übrigens erste, dritten Anlauf. In den ersten zwei Anläufen getraute er sich, diesen Mord noch nicht zu machen. Wissen Sie warum? Der Daniel, der hat ja geschlafen und der schlief so süß, dass es nicht übers Herz brachte, ihn umzubringen. Darum hat er dann beim dritten Anlauf eine Flasche Schnaps getrunken, die gereicht hätte, einen Elefanten völlig besoffen zu machen. Und in diesem Zustand hat er seinen Geliebten erstochen. Und weil er so betrunken war, ist ihm dann noch seine Flucht missglückt. Und nun wurde er verhaftet und offiziell, es ist ja unglaublich, offiziell als Raubmörder hingerichtet. Und er musste vor der Hinrichtung noch sagen, dass er nie so weit gekommen wäre, hätte er nicht in seiner Jugend ständig Romane gelesen. Unter anderem Romane zum Beispiel von Christoph Martin Wieland, die als unanständig galten im alten Bern. Und diese Geschichte ist dem damals jungen Heinrich Hössli eben bekannt geworden. Und er wollte am Beispiel dieser Geschichte zeigen, dass es eben ein sogenanntes drittes Geschlecht gibt. Und wenn man über diese Dinge besser aufgeklärt wäre, es eigentlich nie so weit hätte kommen können. Und dem Geist dieses geräderten Franz Degut wollte nun Hössli ein Buch widmen. Und dieses Buch hat er hier in Glarus geschrieben, im Schwarzen Adler. Es ist übrigens noch interessant, er war Hutmacher, jedoch geschieden, hatte zwei Söhne. Und seit er geschieden war, hat er keinen Haushalt mehr geführt, sondern bloß in seinem Hutladen gelebt und im Schwarzen Adler hat er gegessen und dort auch sein Buch geschrieben, Eros oder über die Männerliebe der Griechen. Und mit diesem Buch wollte er ein Plädoyer, das Wort Homosexualität gab es noch gar nicht, ein Plädoyer für die Mannliebenden machen. Und für dieses Plädoyer war er überzeugt, braucht es mehr Meinungsfreiheit. Und diese Meinungsfreiheit war dann eben, und auch Pressefreiheit, Paragraph 8 der Verfassung von Glarus von 1836, das war seine große Hoffnung. Und wie es dann mit dieser Hoffnung weitergegangen ist, erzähle ich Ihnen, aber zuerst muss ich Ihnen die Geschichte der Landsgemeinde von 1836 erzählen. Sie müssen natürlich eins wissen. Der berühmte radikale, auch berüchtigte damals, radikale Staatsrechtler Johann Philipp Snell war in der Tat der Meinung, eine revolutionärere Landsgemeinde als die von Glarus vom 2. Oktober 1836 hat es gar nie gegeben. Und schon das Vorfeld dieser Landsgemeinde war sehr, sehr revolutionär. Aber jetzt muss man zunächst noch sagen, bevor es eine Landsgemeinde gab mit einer radikal liberalen Verfassung, das war sie, zweifelsohne, und eine Landsgemeinde, die erst noch eine Verfassung gemacht hat, welche wahrscheinlich nach den Prinzipien der Bundesverfassung von 1999 nicht gewährleistet würde, weil sie durchaus eben rechtlich und sogar völkerrechtlich nicht unproblematisch war, aber etwas war sie. Die Landsgemeinde von 1836 war ein exemplarischer revolutionärer Fall von Wahrnehmung von Volkssouveränität, und zwar so weitgehend, dass man diese Wahrnehmung der Volkssouveränität als Revolution bezeichnen kann. Aber wer steckt nun hinter dieser Revolution? Das kann man schon bei Platon nachlesen. Es gibt keine Revolution ohne entsprechende Eliten. Und zu diesen Eliten gehörten natürlich auch gerade nicht zuletzt die Glarner Unternehmer. Wir haben ja gehört, dass der Jenny nicht einmal kirchlich beerdigt wurde, was übrigens die kulturkämpferische Dimension illustriert. Aber insgesamt muss man noch sagen, gab es noch bei den Unternehmern eine weitere Elite, die man wenigstens aus katholischer Sicht mit den Freimaurern gleichgesetzt hat. Da war übrigens auch der spätere Landammann Dietrich Schindler dabei. Das war die Glarner Casino-Gesellschaft. Und in dieser Glarner Casino-Gesellschaft, da ging eben auch der Hutmacher Heinrich Hössli, und er war eigentlich in dieser Gruppe der Kleinste und der Spinner, aber etwas ist doch interessant, hoch belesen. Also der kann, das ist übrigens unglaublich, obwohl er kein Studium gemacht hat, sondern ein gelernter Hutmacher war, hatte der aus der ganzen Weltliteratur alles gelesen, inklusive persische Literatur, was irgendwie mit den Mannliebenden zu tun hat. Wobei noch Folgendes interessant ist, das möchte ich auch noch etwas sagen. Also Hössli ist zwar unterdessen weltweit sicher bekannter als Glarean, den ich genannt habe, und Hössli ist bei Kennern der homosexuellen Geschichte ein absoluter Begriff. Aber ich habe selber als Biograf von Hössli die Erfahrung gemacht, dass die heutige Schwulenszene auf Hössli total nicht abfährt. Ich kann Ihnen noch sagen, wissen Sie warum? Weil er fand, ein Schwuler müsse irgendwie besser sein als andere. Und noch etwas, er fand sogar auch im platonischen Sinn, er war ja verheiratet, hatte zwei Söhne, die ihrerseits homosexuell waren, und sein Kampf war eigentlich auch ein Kampf für diese zwei Söhne. Aber insgesamt war er der Meinung, gerade auch als Hutmacher, der mannliebende Mensch, der macht spezielle Kinder, eben geistige Kinder. Und das mit den geistigen Kindern, das ist im Moment bei den Homosexuellen nicht Mode, sondern es läuft anders. Aber Hössli kann man sagen, war nun mal vom Ansinnen beseelt. Erstens für sich selber und zweitens allgemein für die Mannliebenden, etwa auch Künstler und vor allem auch zum Beispiel Hutmacher und Modedesigner. Er wusste sehr gut, dass es bei gewissen Berufen mehr Mannliebende als andere gab. Und diese Berufe, das war aus seiner Sicht wohl nicht falsch gesehen, diese Berufe waren nicht selten kreative Berufe. Es muss nicht unbedingt Fernsehmoderator sein. Wie auch immer, Hössli wollte eben auf diese Weise sich beweisen, und im Zusammenhang mit der Homosexualität wollte er vor allem auch ein Exempel für die Geistesfreiheit und für die Meinungsfreiheit statuieren. Und man muss einfach sagen, Hössli hat wie ganz wenige Schweizer die Geschichte für eine idealistische Idee sein ganzes Leben hingegeben, auch wenn er selber nicht ein Märtyrer wurde. Er starb im Alter von 80 Jahren in Winterthur und hatte nicht zufällig in der Zeitschrift, in der radikalen Zeitschrift der Schweizerische Republikaner einen schönen, ehrenvollen Nachruf, wo allerdings nichts stand über sein Hobby, eben die Befreiung der Mannliebenden. Nun, ich gehörte Hössli mit diversen anderen, ich kann die noch aufzählen, gehörte er in die Casino-Gesellschaft. Und diese Casino-Leute, das waren zum Beispiel ein Elmer-Gründungspräsident, Egidius Trümpi, Vater, Hauptmann Christoph Trümpi, Daniel Gehrig, Ratsherr Kubli, Zeichner Braun, Hauptmann Heinrich Zwicky, Gabriel Oehlhafen, Prokurator Kundert, Leutnant Fridolin Luchsinger, Hauptmann Johann Ulrich Glarner, Casinowirt, Ratsherr Jenny Mahler, Hauptmann Iseli, Hauptmann Paravicini und zu allerunterst auf der Liste Heinrich Hössli Junior. Sein Vater war eben schon Hutmacher gewesen und sein um 6 Jahre jüngerer Bruder war ebenfalls ein Gewerbeunternehmer und sein jüngerer Bruder war nun sozusagen ein völlig normaler, in Anführungszeichen, übrigens bei Homosexuellen sagt man nicht normale, sondern sagt normalo, oder? Das war ein Normalo. Und sein jüngerer Bruder, der hielt gar nichts von solchen idealistischen Absichten. Was er wollte, das war mehr Gewerbefreiheit, also im Sinne wirklich des gut traditionellen, auch radikalen Liberalismus. Man darf übrigens nicht unterschätzen, dass der jetzt so schlecht gemachte Escher nicht einfach ein Liberaler war, sondern ein Radikaler. Ich werde auf den heute noch zurückkommen. Die Leute von dieser Casino-Gesellschaft, die waren nun überzeugt, dass das glarnerische System, dass das revolutionär geändert werden muss. Und dieses glarnerische System war gesamtschweizerisch, aber doch ein sehr heikler Sonderfall, weil es um das Zusammenleben, das ist sicher längst dargetan worden, um das Zusammenleben der Katholiken und Reformierten ging. Und wir müssen klar wissen, 1532 und 1683 gab es Verträge, dass nun mal die 11% Katholiken im unteren beziehungsweise jetzt nördlichen Kantonsteil und die Reformierten, dass die nicht einfach sich überstimmen können. Und es gab ein ziemlich, das ist schon dargetan worden, ein ziemlich kompliziertes System, und es ist aber vollkommen klar, dass die Liberal-Progressiven dieses System nun mal als lästig, das war ein lästiges Bleigewicht, das man beseitigen wollte. Und stellen Sie sich vor, in diesem Jahr 1836, da war sogar zufällig ein katholischer Landammann namens Müller, war Landammann, und der wurde jedoch überstimmt und er musste die, man nennt es ja Memorial, er musste das Memorial der Landsgemeinde, in der Sachen zur Abstimmung standen, die eben wollte man heute vergleichbare Sachen machen, die heute eben zum Beispiel vom Bundesgericht abgestellt werden könnten. Aber es waren eben revolutionäre Vorschläge, und diese revolutionären Vorschläge waren aber doch nicht ganz so, dass die Katholiken jetzt einfach vernötigt worden wären. Es steht zum Beispiel in dieser Verfassung von 1836, dass selbstverständlich katholische Kirchenangelegenheiten oder auch katholische Minderheiten, dass die zum Beispiel in jeder Gemeinde, wo es eine katholische Minderheit gibt, muss es mindestens einen katholischen Gemeinderat geben. Es gab also schon diverse Abfederungen für die Katholiken, aber diese Abfederungen waren dann mehr zivilgesellschaftlich, und das mit dem de facto Doppelkanton, und wir haben es ja das schöne Beispiel auch vom Kalender noch gehört, dieses mittelalterliche Relikt wollte man abschaffen, und das fiel auch anderswo auf. Sie müssen wissen, 1836, da galt in meinem Heimatkanton Aargau noch Parität. Es stand in der Aargauer Kantonsverfassung von 1831, dass 50% der Grossräte katholisch und 50% evangelisch sein müssen. Von den Juden sprach man schon gar nicht. Die Juden waren ein ganz heikles Thema, das ganze 19. Jahrhundert über, das wäre wieder ein anderes Thema. Und es ist klar, dass katholisch und reformiert eben nicht nur in Glarus ein Problem darstellte, sondern man war sich, und das war nicht falsch, in der ganzen Schweiz bewusst, dass ein gewisses Gleichgewicht zwischen katholisch und reformiert eine Friedensbedingung ist. Und es war schon sehr, sehr gewagt, die verfassungsmäßige Grundlage, die Grundlage aller Grundlagen im Kanton Glarus 1836 nun einfach auf den Kopf zu stellen. Aber eben, um jetzt auf Hössli zurückzugehen, Hössli und andere haben nun tatsächlich große Hoffnungen gesetzt in diese Glarner Verfassung. Das galt notabene auch für die schweizerische helvetische Gesellschaft und die verschiedenen vaterländischen Gesellschaften. Alles schaute auf Glarus, also ob sie nun Orelli oder Snell, übrigens auch Stroxler oder Zschokke hießen. Also man wusste, was jetzt in Glarus passiert. Das ist unter Umständen ein Fanal für die ganze Schweiz. Und die Landsgemeinde von 1836, das war fast so etwas wie die Pariser Revolution von 1830 für Europa. Und jedenfalls war es wirklich eine bedeutende Landsgemeinde. Aber jetzt kann man auch noch sagen, dass Petrus katholisch war, ist nie so offensichtlich gewesen wie 1636 in Glarus. Nämlich Mitte September hätte diese außerordentliche Landsgemeinde stattfinden sollen. Aber was passierte? Es goss und goss und goss wie aus Kübeln. Und dann wurde sie auf den nächsten Sonntag verschoben. Was passierte? Petrus schlug ein weiteres Mal zu. Und schließlich am 2. Oktober fand die Landsgemeinde statt. Und wie war's? Es goss abermals aus Kübel. Aber was lesen wir dann in der Glarner Zeitung der folgenden Woche? Hutmacher Heinrich Hössli, und übrigens auch noch sein Bruder, der auch eben der Mäntel verkaufte, die Brüder Hössli offerieren sämtliche Schäden an Kleidern und Hüten von der Landsgemeinde vom 2. Oktober 1836 unentgeltlich zu reparieren aus Dankbarkeit für diese weise Annahme der Glarner Verfassung. Ist also wirklich eine rührende Geschichte. Aber ich habe es gesagt, das mit dem Happy End ging dann nicht so aus. Hösli hat nun tatsächlich die ersten 500, 600 Seiten seines Buches über das die heutigen Homosexuellen frustriert sind, weil fast nur Literarisches zitiert wird und alles ist auf einem sehr hohen idealistischen Niveau dargestellt. Wie er dieses Buch, das er auf eigene Kosten drucken ließ, wie er dies veröffentlichen wollte, kam nun mal der evangelische Landrat zusammen. Jetzt geht es noch um das Kleingedruckte bei der Glarner Kantonsverfassung. Sie müssen natürlich ja nicht glauben, dass mit dieser revolutionären Kantonsverfassung grünes Licht für die totale Freiheit von allem, mit allem und in allem ausgerufen worden sei. Obwohl tatsächlich Idealisten in der ganzen Schweiz haben das teilweise so gesehen. So wie das übrigens manchmal bei Triumphen über gewonnene Wahlen und dergleichen auch nachzulesen ist. Und beim Kleingedruckten steht natürlich, dass über sittliche Angelegenheiten, da haben zum Beispiel Kirchenräte und so weiter etwas zu bestimmen. Und das Einzige, was Hösli mit der neuen Verfassung erreichte, war, dass Katholiken nichts zu sagen hatten über die Frage, ob sein Buch verboten werden sollte. Eines kann man sagen, die Katholiken von Glarus haben das erste Buch Europas zur Befreiung der Homosexuellen nicht verboten. Das war ein Privileg der Reformierten. Und zwar, weil Hösli selber ein Reformierter war und als Reformierter wurde diese sittliche Angelegenheit eben im Zusammenhang mit Homosexualität dort beim reformierten Rat behandelt und es war vollkommen klar, das sei Propaganda für Knabenschändung, was da in diesem Buch komme. Und das Buch wurde also dann 1837 postwendend verboten. Allerdings hat er dann nicht aufgegeben und schließlich gab es noch einen stockliberalen Verlag in St. Gallen, das war Scheitlin, hieß der Robert, nee, nicht später, Scheitlin und Zollikofer. Scheitlin und Zollikofer, das war ein revolutionärer Verlag, der auch sehr dazu beigetragen hat, dass St. Gallen dann der 12. Kanton war, der eben für die Bundesverfassung beziehungsweise für den Bundesstaat eintrat. Aber nun hat er also bei Scheitlin und Zollikofer dann einen zweiten Band gemacht in der Hoffnung, ja, in St. Gallen geht es liberaler zu. Und etwas muss man sagen, die Meinungsfreiheit muss nicht immer staatlich unterdrückt werden. Man kann jetzt sagen, in Glarus wurde das Buch legal verboten durch diejenige Kommission, die für solche sittlichen Angelegenheiten zuständig war. In St. Gallen wurde das Buch nicht verboten, sondern man begnügte sich damit, dass es in keiner Buchhandlung zu kaufen war. Damit kann man Probleme durchaus auch lösen. Das ist übrigens auch heute eher die Art, wie man die Geistesfreiheit unterdrücken kann. Da gibt es übrigens auch wieder in Deutschland teilweise merkwürdige Vorkommnisse. Also kann man sagen, und das ist wirklich historisch, in der ganzen Schweizer Buchgeschichte ist ausgerechnet dieses Buch so unpornografisch wie nur möglich und vom literarisch-idealistischen Niveau so total über den Wolken. Es ist bis zum heutigen Tag das bestunterdrückte Buch der Schweizer Buchgeschichte geworden. Das ist nun wirklich noch merkwürdig, aber ich habe noch nicht alles gesagt über die Landsgemeinde von 1836. Eins ist klar, die Katholiken haben sich verwahrt. Und die Katholiken, auch wenn es steht in der Verfassung des Kantons Glarus von 1836, man hat sich eben die Minderheit hat sich der Mehrheit zu verfügen, sie haben sich verwahrt, weil wesentliche Staatsverträge und innere Staatsverträge verletzt seien. Und von den 22 Kantonen haben 10 katholische Kantone die Glarner Verfassung von 1836 nicht gewährleistet. Und was wirklich keine Kleinigkeit war, man befürchtete in Nevels und Niederurnen Unruhen und es 1837 eine unblutige militärische Besetzung des katholischen Kantonsteils. Und es ist aber schon klar, von der Gesamteinstellung der Glarner ist man hier nicht sehr bürgerkriegskompatibel. Ich kann Ihnen aber sagen, ein vergleichbarer Konflikt im Tessin wäre garantiert blutig ausgegangen, das zeigen sogar verschiedene Wahlen, nicht anerkannte Wahlen in Tessin in den 1870er und 80er Jahren, wo bekanntlich sogar die Eidgenossenschaft als Ordnungsmacht im Tessin eingreifen musste. Und es gab im Tessin bei vergleichbaren kulturkämpferischen Auseinandersetzungen gab es nun tatsächlich auch regelmäßig Tote und politische Morde. Was nun die Verfassung des Kantons Glarus von 1836 betrifft, natürlich wäre ich jetzt vorbereitet, noch eine Stunde darüber zu reden, mache das aber nicht, sondern bringe nur ein Beispiel, das keine, müsst ihr schon hören? Ja, ich lande. Also was ich jetzt noch bringe, ist der Eheartikel, der überhaupt die Zivilstandsartikel und Eheartikel in den Kantonsverfassungen waren überhaupt keine Kleinigkeit. Stellen Sie sich vor, 1827 hat das Parlament unter dem Einfluss von Zschokke im Kanton Aargau die Cousinenheirat erlaubt. Und die Cousinenheirat war im katholischen Kirchenrecht verboten. Und nun war es so, dass dann tatsächlich in Wollenschwil, Aargau, Cousinen von einem Pfarrer nicht zusammengegeben wurden. Und was hat dann die Regierung gemacht? Sie haben diesen Pfarrer abgesetzt und haben einen liberalen Pfarrer eingesetzt. Dann hat der liberale Pfarrer die Cousinen zusammengegeben. Und was hat es dann gegeben? Der Bischof hat den liberalen Pfarrer abgesetzt. Das ist ganz, ganz unglaublich. Und ich könnte jetzt zum Beispiel noch erzählen, wie der große Escher, wie er sich dafür eingesetzt hat, dass in der ganzen Schweiz jeder, ob katholisch oder reformiert, Anrecht auf eine anständige Beerdigung hat, auch wenn er der falschen oder keiner Konfession angehört. Stellen Sie sich vor, der erste Reformierte im Wallis in Turtmann, ein Wirt aus dem Kanton Bern, der dort begraben wurde, der wurde innerhalb einer Woche wieder ausgelocht, oder? Weil die Wallis, da waren es nicht, wie Escher meinte, die Jesuiten daran schuld. Von der Walliser Volksaberglaube, nämlich einer, der beerdigt wird ohne Sakramente, der muss ja als Bozu umgehen. Das ist unheimlich und der wurde jetzt wieder ausgelocht. Jedenfalls hat Escher dann dieses Beispiel gebracht als wirklich Argument, dass wir ein schweizerisches Zivilrecht brauchen, und dass solche Missbräuche abgestellt werden. Auf jeden Fall ist mehr anspannend in der Verfassung des Kantons Glarus, dass Mischehen grundsätzlich erlaubt sind und dass Katholiken in Eheangelegenheiten nur dann souverän sind, oder das galt allerdings auch für Reformierte, wenn Katholiken und Katholiken heiraten, dann können sie ihre Ehestreitigkeiten kirchenintern ausführen. Aber sobald es über die Konfession hinausgeht, muss das staatliche Gesetz greifen. Und so könnte man noch sehr viel anderes illustrieren, möchte zum Schluss aber doch eins betonen. Es ist lehrreich, wie Heinrich Hössli, der Instrument, glaubte, mit der fortschrittlichsten Verfassung der Welt, und das war vielleicht so, in vieler Hinsicht hatte Glarus 1836 die fortschrittlichste Verfassung der Welt. Mit der fortschrittlichsten Verfassung der Welt würde jetzt die Freiheit ausbrechen und er könne ohne Weitbuß ein Buch veröffentlichen zum Thema Homosexualität. Da hat er sich getäuscht. Heute hat man keine Probleme mit Büchern über das Thema Homosexualität, aber eins ist heute sicher, auf eine absolute Freiheit, weder im Meinungsbereich noch im politischen Bereich, auf das können Sie nicht setzen. Kämpfen Sie aber vor Ort, dass die Freiheiten, die Sie haben, nicht wenigstens noch abgebaut werden. Ich danke Ihnen herzlich. Danke.